Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute weitermachen mit dem Philipperbrief und heute kommen wir zum dritten Kapitel. Heute schauen wir uns die Verse 1 bis 11 an. Und unser Thema lautet: Christus ist alles. Und wir haben heute drei Punkte. Erstens: Christus ist alles, deshalb freuet euch. Zweitens: Christus ist alles, deshalb passt auf. Und drittens: Christus ist alles, weil wir allein durch den Glauben gerechtfertigt sind. Also freut euch, passt auf und allein der Glaube rechtfertigt. Wir wollen erstmal den Abschnitt gemeinsam lesen, Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn irgendein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus Jesus meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Erster Punkt: Freut euch. Schreibt Paulus in Vers 1. Und wir müssen uns klar machen, was das hier für eine Situation ist. Paulus ist nicht auf einer Party und feiert ein bisschen und sagt sich: Ach Mensch, ich könnte doch mal den Philippern einen netten Brief schreiben. Und die Philipper, die sind nicht im Urlaub. Die liegen nicht am Strand, schlecken ein bisschen Eis und haben ein bisschen Langeweile. Nein, die Lage ist hier sehr, sehr düster. Paulus ist im Gefängnis. Und die Frage stellt sich: Wie geht es weiter mit Paulus? Wird Paulus hingerichtet? Muss Paulus sterben? Und die Philipper, sie werden verfolgt. Sie müssen leiden. Paulus ruft sie dazu auf, in Kapitel 1, am Ende von Kapitel 1, dass sie feststehen sollen, dass sie standhaft bleiben sollen, dass sie miteinander kämpfen sollen für den Glauben des Evangeliums. Paulus schreibt ihnen: Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern von den Widersachern. Paulus sagt, dass sie denselben Kampf haben wie auch er. Und in diese Situation schreibt Paulus aus dem Gefängnis: Freut euch. Stell dir mal vor, du könntest einen Brief schreiben an die Christen in Nordkorea. Was würdest du ihnen schreiben? Würdest du schreiben, freut euch, wenn ihr im Arbeitslager seid, wenn ihr gefoltert werdet? Freut euch? Paulus macht das hier. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass sie sich freuen sollen? Was ist das für eine Freude? Wir müssen uns klar machen, was Paulus hier nicht meint. Wir dürfen Paulus hier nicht falsch verstehen. Paulus meint keine Freude, die auf die Gefühle gerichtet ist. Er meint keine Freude, die auf unsere Emotionen ausgerichtet ist, auf unsere Empfindungen, auf unsere Stimmungen oder auf unsere Laune. Paulus sagt nicht, liebe Philippa, fühlt euch gut. Habt ein schönes Gefühl, seid gut gelaunt, seid witzig, habt Spaß und feiert ein bisschen. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er in Vers 1? Freut euch irgendwie nach Lust und Laune? Nein, er sagt, freut euch im Herrn. Also ihre Freude soll auf Gott gerichtet sein, nicht auf sich selbst, nicht auf ihre Gefühle. Und in Philipper 4, Vers 4, dieser Vers ist ja sehr bekannt, da schreibt Paulus fast wortwörtlich nochmal dasselbe. Da sagt er, freut euch im Herrn. Und dann fügt er ein wichtiges Wort hinzu. Wann sollen sich die Philipper freuen? Wie oft sollen sich die Philipper freuen? Wie lange sollen sich die Philipper freuen? Freut euch im Herrn alle Zeit. Also Paulus sagt, sie sollen sich immer freuen. Sie sollen sich ständig freuen. Es geht den Paulus also um eine Lebenseinstellung. Es geht ihm um eine Grundsatzüberzeugung, um eine Grundsatzeinstellung, eine Einstellung, die sie immer haben sollen. Es geht um eine Freude, die beständig ist. Es geht um eine Freude, die immer da ist, die nicht aufhört, die nicht abhängig ist von den Umständen. Und deswegen sagt er, freut euch im Herrn. Denn Gott, der Herr, er ist beständig. Er ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nie. Und deswegen sollen sie sich nach Gott ausrichten. Und woher wissen wir, wie Gott ist? Das wissen wir durch sein Wort. Und es ist interessant, wie oft das Thema Freude in den ersten beiden Kapiteln schon vorkommt. Gehen wir mal in das erste Kapitel, ganz am Anfang. Da schreibt Paulus, dass er für die Philippa betet. Und dann sagt er auch, wie er für sie betet, in welcher Haltung er für sie betet. Er sagt, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Und dann Vers 4, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Das heißt, immer wenn Paulus für die Philippa betet, dann tut er das in Freude. Dann freut er sich. Aber Paulus freut sich nicht nur selbst, er will ja auch, dass sich die Philippa freuen. Und wir sehen das sehr schön in Vers 12 im ersten Kapitel. Da schreibt Paulus, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst. Also er möchte ihnen etwas mitteilen. Und er sagt hier nicht, ich möchte, dass ihr fühlt. Ich möchte, dass ihr jetzt etwas fühlt, was ich auch gefühlt habe. Nein, er möchte, dass sie jetzt etwas erkennen. Er richtet sich also an den Verstand der Philippa. Er möchte ihnen etwas mitteilen, damit sie sich freuen. Paulus ist im Gefängnis und er sagt zu den Philippern, ich möchte euch mitteilen, ich möchte, dass ihr erkennt, dass die Tatsache, dass ich im Gefängnis bin, dazu führt, dass sich das Evangelium ausbreitet. Dass sich das Evangelium umso mehr verbreitet. Und wisst ihr, warum ich euch das mitteile? Damit ihr euch freut. Damit ihr euch darüber freut. Paulus hat geschrieben im ersten Kapitel, Vers 13, beziehungsweise Vers 14, dass manche sogar ermutigt wurden. Dass manche ermutigt wurden, weil Paulus im Gefängnis ist, deswegen das Evangelium zu verkündigen. das Evangelium zu verkündigen ohne Furcht. Das ist ein Grund zur Freude. Und das hatten wir dann auch im ersten Kapitel. Dann gab es ja Leute, die wollten dem Paulus Schaden zufügen. Sie waren voller Neid und voller Streitsucht. Und dann könnte man sagen, das ist kein Grund zur Freude, oder? Aber selbst da sagt Paulus, auch darüber freue ich mich. Da sind Leute, die wollen mir Schaden zufügen und ich freue mich trotzdem darüber, weil sie das Evangelium verkündigen. Das heißt, es geht hier um eine Freude, wo man nicht auf sich selbst schaut, nicht auf seine eigenen Bedürfnisse, auf die eigene Bequemlichkeit, auf das eigene Vergnügen, auf den eigenen Spaß, sondern es ist eine Freude, die auf Gott ausgerichtet ist. Es geht bei dieser Freude darum, Gott zu verherrlichen, Gott alle Ehre zu geben. Es geht darum, diese Lebenseinstellung zu haben. Und wir sehen das auch schon bei Hiob. Man würde ja beim Buch Hiob jetzt nicht unbedingt an Freude denken, aber wir können auch von Hiob lernen, was es heißt, diese Lebenseinstellung zu haben. Hiob war ja sehr angesehen, er war sehr reich und dann wurde er sehr krank. Er hatte schlimme Schmerzen, es ging ihm richtig schlecht. Und dann sagt seine Frau zu ihm: Fluche Gott und stirb. Und sagt Hiob: Nein. Du redest, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir dann auch nicht das Böse von Gott annehmen? Hiob nennt das Böse nicht gut. Das Böse ist böse. Und wenn ich leiden muss, dann muss ich leiden. Dann ist das schlimm. Aber sollten wir nicht auch das aus der Hand Gottes nehmen? Sollten wir nicht auch bereit sein, das zu akzeptieren, wenn Gott uns das zumutet? Auch wenn sich das nicht gut anfühlt? Auch wenn das nicht angenehm ist? Und Hiob selbst begründet das. Hiob 1, Vers 21. Nackt bin ich aus dem Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Egal was passiert, der Name des Herrn sei gepriesen, immer und alle Zeit. Egal wie es uns geht. Das ist diese Einstellung, die wir haben sollen. Warum sollen wir diese Einstellung haben? Wir wünschen uns alle, dass wir gesund sind. Wir wünschen uns alle, dass es uns gut geht. Aber wir haben kein Recht darauf. Wir können das von Gott nicht einfordern. Wir wünschen uns alle, dass wir was zu essen haben, dass wir was zu trinken haben, dass wir einen Job haben, dass wir ein Bett zum Schlafen haben. Wir wünschen uns das alle. Wir wünschen uns, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir nicht geschlagen werden. Aber wir haben kein Recht darauf. Wir können das vor Gott nicht einfordern. Und Paulus geht sogar noch weiter. In Römer 9, wir hatten das in der Bibelstunde sehr ausführlich. In Römer 9 schreibt Paulus in Vers 21: Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Gott kann mit uns Menschen machen, was er will. Und Gott macht mit uns, was er will. Paulus hat dann auch hingewiesen in Römer 9, dass Gott es festgelegt hat vor der Erschaffung der Welt, dass manche Menschen in den Himmel kommen und manche Menschen in die Hölle. Gott hat es vorher festgelegt. Wir haben keine Rechte, wir haben noch nicht mal ein Recht, in den Himmel zu kommen. Gott hätte es auch so vorherbestimmen können, dass wir alle, die wir hier sitzen, dass wir alle in die Hölle kommen. Wir hätten nichts dagegen sagen können. Gott hätte es machen können. Wir haben kein Recht darauf. Wir können es vor Gott nicht einfordern. Wenn wir glauben können, dann ist es Gnade. Reine Gnade. Paulus sagt, es liegt nicht an unserem Wollen, es liegt nicht an unserem Willen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Gott erbarmt sich nun über wen er will und er verstockt wen er will. Warum tadelt Gott dann noch? Wer kann seinen Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechnen willst? Wer willst du, dass du Gott zur Rechenschaft ziehen willst? Stell dir vor, du malst ein Bild und du malst einen Zoo mit ein paar Tieren, versuchst da so einen Bär zu malen. Und auf einmal spricht das Bild mit dir und sagt, was soll das denn? Warum malst du einen Zoo? Ich will nicht, dass du einen Zoo malst. Warum malst du da einen Bär? Ich will nicht, dass du einen Bär malst. Wäre es denkbar, dass ein Bild anfängt, mit uns zu sprechen? Dass ein Bild uns Vorschriften macht? Genauso undenkbar ist es, dass wir Gott Vorschriften machen, dass wir irgendetwas von Gott einfordern. Gott ist der Herr, Gott allein. Und deswegen kann Paulus an die Philipper schreiben, in Philipper 1, Vers 29, euch wurde die Gnade verliehen, an Christus zu glauben. Es ist reine Gnade. Und Paulus schreibt dann noch mehr, er sagt sogar, Gott hat euch sogar die Gnade verliehen, für ihn zu leiden. Selbst das ist Gnade. Jetzt kann man sich fragen, aber was hat das jetzt mit Freude zu tun? Und das erklärt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, wenn sie euch verfolgen, wenn sie lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Was soll man dann tun? Was sollen wir tun, wenn wir verfolgt werden? Da sagt Jesus, freut euch und jubelt. Wenn ihr verfolgt werdet, dann freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Das ist die Freude, die auf Gott gerichtet ist. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird das für uns Christen ein Tag der Herrlichkeit sein. Denn werden wir in den Himmel kommen und dann werden wir uns freuen. Dann werden wir eine unbeschreibliche Freude haben. Und diese Freude dürfen wir jetzt schon haben. Wir dürfen jetzt schon diese Lebenseinstellung haben, dass wir uns freuen, dass wir auf Gott vertrauen. Und deswegen kann Paulus schreiben in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, auch das Leiden. Glaubst du das? Ist das deine Überzeugung, dass das wirklich stimmt? Umso mehr du davon überzeugt bist, umso mehr kannst du dich auch freuen. Und umso weniger du davon überzeugt bist, umso weniger kannst du dich freuen. Es geht um eine Freude, die nicht von unseren Umständen abhängig ist. Und dann schreibt Paulus, zweiter Punkt, passt auf. Habt Acht, seid vorsichtig. Und was Paulus da in Vers 2 schreibt, das ist schon ziemlich hart. Ich lese es nochmal vor, Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Also Hunde, heißt sowas wie Heiden. Das ist eigentlich eine ziemliche Beleidigung, was Paulus hier macht. Hätte Paulus das nicht ein bisschen freundlicher schreiben können? Paulus hat eben von der Freude geredet. Hätte er hier nicht ein bisschen gelassener sein können? Muss er hier so extreme Worte benutzen? Übertreibt Paulus hier nicht ein bisschen? Ich habe das mal versucht, ein bisschen umzuformulieren. Paulus hätte das doch anders schreiben können. Ich mache mal einen Vorschlag, wie er das hätte schreiben können. Liebe Philippa, es gibt da ein paar Leute, die haben eine andere Meinung als ich. Ja? Also ich sage, das Evangelium reicht aus. Wenn du an das Evangelium glaubst, dann sind dir alle deine Sünden vergeben und das reicht. Jetzt gibt es da so ein paar andere Leute, die sagen, nein, das reicht nicht. Klar, du musst natürlich daran glauben, aber du musst dich auch beschneiden lassen. Wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann kommst du in die Hölle. Also die Beschneidung ist heilsentscheidend. Ja? Also gibt es jetzt zwei verschiedene Meinungen und ich wollte euch jetzt mal meine Meinung sagen. Aber das ist nur meine ganz persönliche, subjektive Meinung, liebe Philippa. Ja? Ich sage nicht, dass meine Meinung die absolut richtige ist. Es kann auch sein, dass ich falsch liege. Ne? Vielleicht haben die anderen ja doch recht. Ja? Vielleicht irre ich mich auch. Aber mir ist wichtig, liebe Philippa, dass ihr keine feste, vorgefertigte Überzeugung habt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht so sicher sind, dass wir an unserer eigenen Überzeugung auch zweifeln. Aber wenn wir uns die Verse 2 und 3 anschauen, dann merken wir, dass Paulus genau das Gegenteil schreibt. Ich lese nochmal Vers 2 und 3. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung. Denn wir, die wir Gott im Geist dienen, uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Hörst du da irgendeinen Zweifel raus, dass Paulus vielleicht denkt, naja, vielleicht stimmt das doch nicht? Paulus sagt das hier mit absoluter Sicherheit. Ist Paulus hier nicht total dogmatisch, total engstirnig, total einseitig, total schwarz-weiß ausgerichtet? Hätte Paulus das nicht ein bisschen netter schreiben sollen, ein bisschen höflicher, ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen gefühlvoller? Muss er diese krassen Worte hier benutzen? Und das sind keine rhetorischen Fragen. Diese Fragen werden ja wirklich gestellt. Und spätestens jetzt stellt sich die Frage, welches Bibelverständnis wir haben. Sind das nur die Worte von Paulus, das, was Paulus halt geschrieben hat, dass Paulus halt seine Meinung gesagt hat? Oder ist es auch das Wort Gottes? Und wir wissen, wo wir die Antwort finden. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und deswegen nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles, was in der Bibel steht, ist Gottes Wort und damit auch dieser Vers. Auch dieser Vers ist Gottes Wort. Das heißt, was Paulus hier schreibt, ist die absolute Wahrheit. Es ist absolut richtig. Und Paulus hat hier mit seiner Kritik alles richtig gemacht. Paulus war nicht zu hart. Es ist richtig, dass Paulus so krass ist. Aber die Frage ist, warum? Warum ist Paulus hier so extrem? Erinnern wir uns nochmal daran, was Paulus in Kapitel 1, Vers 18 geschrieben hat. Da war Paulus sehr gelassen. Da waren Leute, die wollten dem Paulus schaden. Und da sagt Paulus, was soll's? Ist nicht so schlimm, macht nichts. Gibt Schlimmeres, ich freue mich darüber, dass sie das Evangelium verkündigen. Aber jetzt hier in Vers 2, da ist Paulus nicht sehr gelassen. Da ist Paulus sehr streng. Warum ist er so? Die Antwort lautet, weil es um das Evangelium geht. Wenn ein falsches Evangelium verkündigt wird, dann verurteilt Paulus das aufs Schärfste. Und das hat er auch schon gemacht im Galaterbrief, Galater 1. Da schreibt er den Galatern, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von der Gnade des Christus zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Genau das war hier die Situation in unserem Vers 2. Und dann schreibt Paulus weiter, aber selbst wenn wir, selbst wenn ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir verkündigt haben, dann ist das wirklich schade. Dann bedauere ich das. Nein, was schreibt Paulus? Wenn jemand etwas anderes verkündet, ein anderes Evangelium, was ist mit dem? Der sei verflucht. Also krasser kann man es nicht sagen. Dann wiederholt Paulus das nochmal. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch es wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Keine Kompromisse, es gibt nur schwarz oder weiß. Der Inhalt entscheidet alles. Du kannst noch so gute Motive haben, du kannst noch so nett und sympathisch sein, du kannst noch so höflich sein. Wenn du ein falsches Evangelium verkündigst, dann sagt Paulus, dann bist du verflucht. Und deswegen verurteilt Paulus die Irrlehrer hier aufs Allerschärfste. Und er hat mal an Timotheus geschrieben, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Und das schreibt Paulus auch in Vers 1b. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, liebe Philippa, das ist mir nicht lästig, aber euch macht es gewiss. Ich schreibe das, damit ihr gewiss seid, damit ihr sicher seid, damit ihr euch nicht verunsichern lasst. Es ist wichtig, dass ihr davon überzeugt seid vom Evangelium, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt sind. Es ist wichtig, dass ihr jetzt nicht anfangt zu zweifeln. Dass ihr euch jetzt nicht sagt, naja, vielleicht haben die ja doch recht. Vielleicht müssen wir uns ja doch beschneiden lassen, wer weiß. Jakobus schreibt, Jakobus 1, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, denn er ist ein Mann mit geteiltem Herzen und unbeständig in allen seinen Wegen. Ihr sollt nicht zweifeln, ihr müsst festbleiben. Ihr dürft euch von diesen Irrlehrern nicht verführen lassen. Und wir haben das schon gehört in der ersten Schriftlesung, Galater 5. Da erklärt Paulus, warum das so schlimm ist, wenn man sagt, dass die Beschneidung notwendig ist. Man kann ja sagen, was ist daran so schlimm? Paulus erklärt das. Galater 5. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Was ist das Problem daran? Das Problem ist, wir können das Gesetz nicht halten. Wenn wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollen, dann werden wir es niemals schaffen. Dann werden wir in die ewige Verdammnis kommen. Dann werden wir in die Hölle kommen. Paulus sagt, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Dass ihr daran glaubt, dass Jesus Christus alles am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und er sagt dann sogar, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern allein der Glaube zählt. Also Paulus sagt, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten bist, das ist vollkommen egal. Es hat keine Bedeutung. Und deswegen kann er auch schreiben, wir sind die Beschneidung, Vers 3. Wir sind die Beschneidung. Wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf unser Fleisch vertrauen. Wir sind die Beschneidung. Also er meint, wir haben den Glauben. Wir sind gerechtfertigt. Er schreibt das auch im Römerbrief. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nicht der ist ein Jude, der beschnitten ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Denn seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Und seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Und das Problem dieser Irrlehrer ist, sie sagen, der Glaube alleine reicht nicht aus. Natürlich musst du daran glauben. Natürlich ist das wichtig, daran zu glauben. Aber es reicht nicht. Du musst dich zusätzlich noch beschneiden lassen. Und was ist das Problem daran? Das Problem daran ist, sie sagen, das Opfer von Jesus Christus, es ist letztendlich null und nichtig. Es kann uns nicht retten. Aber was heißt das jetzt für uns heute? Ich weiß nicht, ob das jemand mal zu dir gesagt hat, du musst dich beschneiden lassen, das ist wichtig. Sowas hören wir ja heute in Deutschland eher selten. Was sind heute die Probleme? Was sind heute die falschen Lehren, die vertreten werden? Was sind heute Lehren, wo das Evangelium verdreht wird? Ich möchte kurz drei Beispiele nennen. Eine falsche Lehre ist, wenn heute gesagt wird, dass die Taufe heilsentscheidend ist, dass die Taufe rettet. Das heißt im Katechismus der katholischen Kirche, Zitat Anfang, die Taufe ist für jene Menschen heilsnotwendig, denen das Evangelium verkündigt worden ist und die Möglichkeit hatten, um dieses Sakrament zu bitten. Die Kirche kennt kein anderes Mittel als die Taufe, um den Eintritt in die ewige Seligkeit sicherzustellen. Zitat Ende. Diese Lehre ist eine Irrlehre. Es ist ein falsches Evangelium. Denn alleine der Glaube ist es, was uns rechtfertigt. Alleine durch den Glauben sind uns alle unsere Sünden vergeben, nicht durch die Taufe. Eine andere falsche Lehre ist, wenn gesagt wird, der Glaube reicht nicht aus, wir müssen auch gute Werke tun, damit uns die Sünden vergeben werden. Ich habe es schon mal vorgelesen im Konzil von Trient, das gilt weiterhin in der katholischen Kirche, da heißt es, Zitat Anfang, wer sagt, die Menschen könnten ohne die Sakramente oder ohne das Verlangen nach ihnen durch den Glauben allein von Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangen. Also wer sagt, durch den Glauben allein kannst du vor Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangen, der sei verflucht. Und wir wissen, in der Bibel steht genau das Gegenteil. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder Galater 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind wir an Jesus Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden, nicht aus Werken des Gesetzes. Das heißt, solche Lehren, die sagen, der Glaube reicht nicht aus, wir müssen auch gute Werke tun, diese Lehren sind Irrlehren. Ich lese es nochmal vor, Galater 1, Vers 8. Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das heißt, die römisch-katholische Kirche, die ein falsches Evangelium verkündet, nicht ein Evangelium der Gnade verkündet, die ein Evangelium der Werkgerechtigkeit verkündet, ist eine verfluchte Kirche. Sie ist eine verfluchte Organisation. Aber jetzt gibt es noch eine andere Lehre, die wird dann von vielen Evangelikalen vertreten und das hatten wir auch in der Bibelstunde. Es gibt viele Evangelikale, die sagen, ja klar, natürlich werden wir jetzt nicht durch die Taufe gerettet, natürlich auch nicht durch die Werke, das ist klar, natürlich hat Jesus alles am Kreuz vollbracht. Aber viele Evangelikale sagen, dass wir einen freien Willen hätten. Sie sagen, wir haben einen freien Willen, Gott hat alles gemacht, was in seiner Macht steht, Jesus hat alle deine Sünden bezahlt, aber jetzt liegt es an dir. Gott möchte natürlich, dass du in den Himmel kommst, und der Teufel möchte, dass du in die Hölle kommst, aber ob du in den Himmel kommst, das liegt an dir, da kannst du dich frei entscheiden. Es liegt daran, welche Entscheidung du triffst, du musst die richtige Entscheidung treffen. Und wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, wenn du das Evangelium annimmst, wenn du den Glauben annimmst, dann hast du eine gute Entscheidung getroffen. Aber Paulus sagt, nein, jegliches Rühmen ist ausgeschlossen. Wir können uns nicht rühmen. Wir können uns nicht auf irgendetwas einbilden. Jegliches Rühmen ist ausgeschlossen. Und in Philipper 2, Vers 13 sagt Paulus eindeutig, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Gott wirkt es in uns. Gott wirkt unseren Willen. Unser Wille ist von Gott gewirkt und damit ist unser Wille von Gott abhängig. Warum glaubst du an das Evangelium? Wenn du an das Evangelium glaubst, warum glaubst du daran? Weißt du, was die Ursache dafür ist? Weil Gott es gewollt hat. Du glaubst an das Evangelium, weil Gott es so gewollt hat, dass du daran glaubst. Wenn Gott es nicht gewollt hätte, dass du daran glaubst, dann würdest du nicht daran glauben. Dann würdest du in die Hölle kommen. Wir glauben daran, weil Gott es so gewollt hat. Paulus hat das sehr schön erklärt in Epheser 1. Da sagt er, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, wie er uns ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott diese Welt erschaffen hat, bevor er irgendwas erschaffen hat, die Sonne, den Mond, die Sterne, die Pflanzen, die Tiere, uns als Menschen, bevor Gott irgendetwas erschaffen hat, hat Gott schon festgelegt, hat Gott schon bestimmt, dass wir in den Himmel kommen werden. Der Arminianer sagt, ich habe einen freien Willen und ich habe mich entschieden. Ich habe mich bekehrt. Ich habe es angenommen. Ich habe die Entscheidung getroffen. Aber der Calvinist kann nur sagen, es ist reine Gnade. Es ist nichts als Gnade. Gott war mir gnädig. Das ist der Grund, warum ich glauben kann. Bei den Irrlehrern war das so, sie haben auf ihr Fleisch vertraut. Sie haben auf sich selbst vertraut. Sie hatten etwas zum Rühmen. Sie waren stolz darauf. Und Paulus sagt dann zu ihnen, Also wenn das danach geht, wer am meisten zu bieten hat, da kann ich euch locker toppen. Also ich habe mehr zu bieten als ihr. Also wenn es danach geht, dann habe ich auch einiges. Und dann zählt Paulus auf, Vers 5. Also, ich bin beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also es wäre ungefähr so, wenn einer heute sagen würde, also mein Vater war Albert Einstein und dann habe ich in Harvard studiert, dann habe ich in Princeton meinen Doktor gemacht, dann war ich Professor in Oxford, dann habe ich was erfunden, dann habe ich den Nobelpreis bekommen, dann kam ich ins Guinness-Buch der Rekorde, dann war ich auf dem Titelblatt des Time Magazine, dann habe ich Google und Facebook, das habe ich eigentlich erfunden, und dann war ich mehrfacher Milliardär und dann habe ich noch so ein paar Wohnungen in Hongkong, in Singapur, New York, in Paris. Also wenn einer das so aufzählen würde, dann wäre das heute sehr beeindruckend. Und so ungefähr war das bei Paulus. Paulus hätte einiges zu bieten, viel mehr als die Irrlehrer. Also er war beschnitten am achten Tag, das heißt, er war Jude von Anfang an. Er kam nicht irgendwann mal dazu, er ist kein Neuling, er wurde so geboren. Er kommt aus dem Stamm Benjamin, wo auch der erste König herkommt, Saul. Dann war er Hebräer von Hebräern, also seine Familie, die hat Hebräisch gesprochen. Dann war er ein Pharisäer, also er gehörte zu der strengsten Gruppe, die das Gesetz am ernsten genommen haben. Und er war voller Eifer. Er hat alles gegeben. Ja. Er war voller Leidenschaft. Er hat sich von niemandem übertreffen lassen. Und er war untadelig im Gesetz. Er hat das so super eingehalten wie keiner sonst. Aber dann sagt Paulus, das könnte ich sagen. Ich könnte mich rühmen darin, aber ich mache es nicht. Und dann sagt er nicht, ja, das ist mir jetzt alles nicht mehr so wichtig, das bedeutet mir jetzt nicht mehr so viel. Er sagt auch nicht, das bedeutet mir gar nichts. Er sagt dann sogar, Vers 7, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Für Dreck. Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Sein altes Leben, seine alten Erkenntnisse bezeichnet Paulus als Dreck. Und das ist erstaunlich, weil Paulus war ja ein hochgebildeter Theologe. Er war ja bei Gamaliel, das war sein Lehrer. Paulus war angesehen, man könnte denken, er war sehr schlau, er hatte Ahnung. Aber er bezeichnet sein altes Leben, sein altes Denken nur als Dreck. Jesus hat den Sadduzäern mal eine interessante Antwort gegeben. Die Sadduzäer haben Jesus mal gefragt, wie das mit der Auferstehung ist. Dann hat Jesus gesagt, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt. Also Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr kennt die Schrift eigentlich gar nicht. Und so war das auch bei Paulus. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 13, ich war ein Lästerer, ein Verfolger und ich war ein Frevler. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend getan habe. Ich habe es unwissend getan. Also Paulus bezeichnet sein altes Denken als unwissend, als Unwissenheit. Er beschreibt das, wie das Denken eines Ungläubigen ist. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für die Nichtchristen ist das absoluter Schwachsinn, an ein Kreuz zu glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist. Und so war es auch bei Paulus. Für ihn war das auch totaler Schwachsinn, daran zu glauben. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 18, dass der Verstand der Heiden verfinstert ist. So war es auch bei Paulus. Auch sein Verstand war verfinstert. Und er erklärt das in 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken verblendet hat, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums, dass ihnen der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. So war es bei Paulus. So war sein Leben. Er konnte den hellen Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Und dann schreibt er in 2. Korinther 3, bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf dem Herzen der Juden, wenn sie Mose lesen. Aber sobald sie sich zum Herrn bekennen, wird diese Decke weggenommen. Und so war es bei Paulus. Diese Erkenntnis konnte er gewinnen. Er durfte erkennen, wer Christus wirklich ist. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, er wollte die Christen verfolgen. Und da kam diese Stimme aus dem Himmel: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul sagte: Wer bist du, Herr? Und die Stimme sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da durfte Paulus erkennen, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war, dass er nicht einfach nur ein Wanderprediger war, sondern dass er wirklich der verheißene Messias war. Dass er wirklich der Retter ist, dass er wirklich der Erlöser ist, dass er wirklich der Heiland ist, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und diese Erkenntnis, die bedeutet Paulus alles. Paulus hat erkannt, wer Jesus ist, er hat erkannt, wer Gott ist und er hat auch erkannt, wer er eigentlich selbst ist. Er hat nämlich erkannt, dass er ein Sünder ist, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass er niemals vor Gott gerecht sein kann, egal wie sehr er sich bemüht, das Gesetz zu halten. Paulus durfte erkennen, dass er vollkommen zu 100% allein auf die bedingungslose Gnade Gottes angewiesen ist und dass er nichts, aber auch gar nichts bringen kann. So kann Paulus schreiben in Kolosser 2, Vers 3: In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Paulus durfte schon etwas davon erkennen. Er kann schreiben in 1. Korinther 2, Vers 16: Wir haben Christi Denken. Wir haben das Denken Christi. Paulus darf Christus gemäß denken. Und er bringt es auf den Punkt in Römer 10, Vers 11: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wenn du an das Evangelium glaubst, dann wirst du nicht mehr gerichtet. Und deswegen kann Paulus sagen: Freut euch im Herrn. Deswegen kann Paulus das schreiben, obwohl er im Gefängnis ist. Deswegen kann er das an die Philipper schreiben, obwohl sie verfolgt werden, obwohl sie leiden müssen, obwohl es ihnen vielleicht nicht gut geht. Er kann sagen: Freut euch im Herrn, schaut auf den Herrn. Denn wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir in der ewigen Herrlichkeit sein. Dann werden wir uns freuen. Freut euch jetzt schon darauf. Und deswegen sagt Paulus: Leute, passt auf. Nehmt euch in Acht vor den Irrlehrern. Nehmt euch in Acht vor den Leuten, die das Evangelium verdrehen, die etwas wegnehmen wollen oder die etwas hinzufügen wollen. Bleibt fest. Bleibt fest in eurer Erkenntnis. Lasst euch nicht verunsichern. Zweifelt nicht daran. Glaubt an die Zusagen Gottes. Und deswegen kann Paulus sagen: Ja, allein der Glaube ist es, der uns rechtfertigt. Allein der Glaube ist es, wodurch uns alle unsere Sünden vergeben sind. Und das ist alles Gnade, deswegen dürfen wir uns freuen. Und dass wir auch diese Freude haben, dass wir auch in dieser Freude, in dieser Erkenntnis immer mehr wachsen können, das möge Gott bei uns allen schenken. Amen.